Sinnimpulse, der Podcast für mehr Freude und Sinn in deinem Leben.
Willkommen bei einer neuen Folge der Sinnimpulse. Willkommen, Inge.
Hallo Josef, schön, dass wir uns wieder sehen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute wollen wir uns einem sehr logotherapeutischen Thema widmen, und zwar der Frage nach dem Sinn. Was ist eigentlich Sinn und was ist sinnvoll? Diesen Fragen wollen wir uns heute widmen. Inge, was hast du für einen Gedanken, wenn jemand zu dir sagt, das macht ja gar keinen Sinn?
Ja, wenn das jemand zu mir sagt, dann frage ich immer gern nach, was macht keinen Sinn. Also dieses, da hat jemand dann das Gefühl, es ist eigentlich sinnlos, dass man sich vielleicht bemüht hat oder dass man etwas für etwas Zeit aufgewendet hat, das eigentlich für einen wirklich sinnlos gewesen ist, weil es vielleicht nicht so gelungen ist, wie man es geplant hat. Und das war so das erste Missverständnis. Sinn ist kein intellektuelles Konstrukt, also nichts, was ich verstandesmäßig planen kann, sondern Sinn hat ganz viel mit der persönlichen Erfahrung zu tun, mit dem Erleben, das ich dabei habe, dass ich jetzt dass ich ein Buch lese. Das kann für die eine so sinnvoll sein, weil sie darin sich selber besser verstanden fühlt. Und eine andere kann sagen, na, was soll ich mit dem schmarrn? Also das möchte ich nur damit sagen, Sinn ist was unglaublich Individuelles. Und mir gefällt der Gedanke von Viktor Frankl so gut, unsere Zeit braucht eine Sinnlehre gegen die Sinnlehre mit zwei E. Also, und da gibt es aber keine Rahmenbedingungen, wo man jemandem ein Rezept zur Verfügung stellen kann. Wenn du das tust, ist es für dich sinnvoll. Sondern das ist die Mühe des Lebens und die Mühe, auch die Herausforderung, was Wertvolles für sich selber zu finden, wo man sagen kann, das war jetzt einfach schön. Ich habe mich sehr bemüht, ich habe mich angestrengt, aber es war die Mühe wert. Also ich denke, dass Sinn ganz viel auch mit Mühe zu tun hat und mit der eigenen Freude am Leben und dadurch auch mit den Fragen, die ich dann selber beantworten kann.
Ich denke, du sprichst einen wichtigen Punkt an, nämlich wer kann immer gleich sofort sagen, das ist jetzt sinnvoll gewesen und das nicht? Ich denke, es gibt so Momente, da hat man wirklich das, ich habe persönlich viel gelernt oder ich habe für mich selbst profitiert, das erkennen wir als sinnvoll an. Aber gerade wenn ich denke an die Schule, unterrichte ja auch, die Schüler meinen, das war alles für nichts. Ja, das ist sinnlos, was ich da heute gelernt habe. Aber im Nachhinein gesehen, wenn ich es dann brauchen kann, das, was ich gehört habe, dann kann es auf einmal sehr sinnvoll gewesen sein, dass ich schon mal darüber gelesen oder gehört habe. Und das ist für mich auch so eine Erfahrung, wo ich mir denke, wie du sagst, Sinn ist was Individuelles. Es gibt auch viele Dinge, die im Nachhinein oft als sinnvoller gesehen werden, als wie sie es in dem Moment gerade empfunden werden. Kann man schon auch sagen.
Ja, oder? Unbedingt. Ich finde da immer, da hat Søren Kierkegaard, dänischer Religionsphilosoph, gesagt, wir müssen das Leben im Voraus leben, aber verstehen können wir es erst rückwärts. Also und im Blick zurück wird vielleicht vieles sinnvoll, was man im Augenblick als Enttäuschung erlebt hat vielleicht. Also, aber ich gehöre jetzt absolut zu jenen Logotherapeutinnen, die nicht der Meinung sind, dass alles und jedes einen Sinn hat. Es gibt nämlich auch sehr viel Sinnloses auf der Welt. Und ich möchte da wirklich auch zum Nachdenken anregen, sich nicht in einer Grübelspirale des Sinnsuchens zu finden. Es muss doch in das, was mir jetzt da passiert ist, ein Sinn zu finden sein. Na, in vielen Dingen ist keiner zu finden. Und dann soll man es auch gar nicht versuchen. Das darf man auch mal so stehen lassen. Und ich denke, das Wichtige ist auch, Frankl hat uns ja da mitgegeben, so drei Straßen zum Sinn. Also, dass das auch was sehr Konkretes ist und was in unseren Ausbildungen, wo du ja auch dabei warst, Josef, war immer eine ganz große Entlastung der Leute, die gekommen sind, dass es nicht den Sinn im Leben gibt. Und das ist im Grunde sehr leicht erklärbar, weil mit 20 ist für einen jungen Menschen etwas anderes sinnvoll als mit 50 oder 70. Aber vielleicht versuchen wir miteinander jetzt diese drei Sinnstraßen oder Wertekategorien, wie Frankl das bezeichnet hat, zu vermitteln. Das ist eine geringe Struktur, aber eine sehr klare. Also es sind drei.
Ich möchte noch ganz kurz einhaken. Ja. Du steigst schon früh ein. Ich möchte noch mal einhaken. Genau das ist ja genau das. Sinn bei Viktor Frankl macht etwas dann, wenn ein Wert, der mir wichtig ist, getroffen wird.
Ja.
Und daher geht es ja beim Viktor Frankl eben darum, welche Werte sind mir jetzt in der Lebensphase, in der ich bin, wichtig. Und da finde ich eben auch dann den Sinn jetzt in dem Moment für meinen Alltag, für die kommende Woche. Genau.
Ja.
Und da hast du eben jetzt, glaube ich, gerade im Versuch, dem einzusteigen bei den Erlebniswerten.
Ja, es ist ganz wichtig, dass du mir jetzt erinnert hast, weil der Originalsatz von Frankl heißt ja, unser Dasein erfüllen wir mit Sinn, indem wir Werte verwirklichen. Also, und jetzt zu diesen Werten. Dann fangen wir jetzt bei den Fröhlichen an, das sind diese sogenannten Erlebniswerte. Und in einem Gespräch mit Reinhold Messner sagt da Viktor Frankl, also allein, dass ich alles, was ich erlebt habe, oder er spricht da auch von Erlebnissen, also wo die Liebe mit im Spiel war, also wo man gemeinsam, ich finde das jetzt mit dir ein Erlebnis, dass wir gemeinsam diese Gespräche führen dürfen und dass das noch Menschen interessiert, das ist zum Beispiel ein Bereich dieser Erlebniswerte, aber Erlebniswerte haben auch immer sehr, sehr viel mit Beziehung zu tun. Jetzt sollen nicht jene, die alleine leben, gleich meinen, ja, dann ist für mich nichts dabei, sondern für mich gibt es die Beziehung zur Natur, dann die Beziehung zur Musik, dass man ins Theater gehen kann, einen guten Film sieht oder Musik hört eben oder Bücher liest. Also dieses
oder einen Wein trinkt.
Ja, oder Wein trinkt, genau. Und, oder eben sportlich sich betätigt. Und dazu gehört für mich, ich habe es für mich so übersetzt, Erlebniswerte, vielleicht kann mit dem Wort können nicht alle was anfangen, aber es geht wieder um das Genießen. Der Wert des Genießens, wenn wir den wieder lernen, dann können wir ganz viel für uns tun und für unsere Lebensfreude und die Begeisterung.
Das heißt, die Selbstverständlichkeit wieder mal auswechseln in Dankbarkeit und Bewunderung der Dinge, die man im Alltag auch erlebt. Dass man es auch so
mit Bewunderung,
ein bisschen sagen
kann. Das Staunen. Also das Staunen, dass das jetzt, wir sehen es dann, fängt eh bald früher an, und dass da wieder die Vögel zwitschern oder dass demnächst wieder die Bäume Blätter kriegen, das ist für mich immer großes Staunen und auch so dieser äußere Rhythmus der Natur, der unser Vertrauen stärkt nach dem Winter, wo es für manche einfach nicht so fröhlich ist. Das kann ich auch verstehen, die Kälte, und man kann nicht so viel tun, wie man gern möchte. Aber das wären die Erlebniswerte oder die Genussfähigkeit. In der Genussfähigkeit von uns Menschen liegt ein ganz hoher Wert.
Genau. Und auch das Freuen, denke ich mal, über ein Kinderlachen, gerade wenn man an die Enkel denkt oder an die eigenen Kinder, das Staunen von anderen Menschen oder wenn man jemand eine Freude macht, auch diese Erlebnisse, denke ich mal, da spürt ja jeder selber, wie man davon zehrt, was das einem für eine Kraft gibt.
Ja, und auch Menschen überraschen mit etwas, auch wenn sie keinen Geburtstag haben, irgendwo einmal eine Überraschung machen. Und ich finde das so wichtig. Also das ist so, in der Freude liegt sehr viel Sinn, und die würde ich auch zu diesen Erlebniswerten der Genussfähigkeit zählen. Und der zweite Punkt, das wären dann diese, bei Frankl heißt die sogenannten schöpferischen Werte. Und jetzt natürlich denken jetzt vielleicht viele an eine kreative Tätigkeit wie Malen oder Bildhauerei, Stricken, was Collagen machen und so weiter. Nein, das ist nicht gemeint, sondern ich denke, unsere beruflichen Tätigkeiten sind für manche doch noch ein Stück schöpferische Werte, wenn die eigene Verantwortung mit im Spiel sein darf, wenn ich nur mehr Befehlsempfängerin oder Empfänger bin, dann wird die Geschichte sehr, sehr schwierig, weil dann bin ich ständig fremdbestimmt. Aber das ist einmal ein anderes Thema. Aber diese Fähigkeit, diese schöpferischen Werte, heute würden wir sie als Leistung bezeichnen oder als gute Arbeit. Und aber nicht die Arbeit im Sinne von irgendeiner überdimensionalen Belastung, sondern für etwas, was ich auch gern tue. Mhm. Und aber auch das hat eben eine Grenze und ich brauche eben beide. Sie braucht die Leistungsfähigkeit und die Genussfähigkeit. Und in beiden Bereichen kann der Mensch für sich persönlich Sinn erfahren und Sinn erleben.
Für mich ist ja schöpferische Werte eben auch, wenn du sagst, der Beruf. Ich denke jetzt zum Beispiel ein Tischler, der seinen Tisch produziert hat und wenn er dann einfach drüber streicht und zufrieden ist. Ja? Also auch diese Selbstwirksamkeit zu spüren bei den schöpferischen Werten, ohne dass man jetzt was Außergewöhnliches geschaffen hat, sondern einfach nur das, was es zu tun gilt. Aber halt, ich habe das gemacht. Oder ich erzähle immer das lustige Beispiel von einem Steuerberater von mir, der sich so gefreut, wenn er irgendwo noch einen Euro ausschinden kann und dem Staat wegnehmen kann, auf legale Weise natürlich. Ja. Das ist dieses, wo sein schöpferischer Wert, seine Begabung für diese Buchhalterei und was mich überhaupt nicht reizen würde, zur Geltung kommt und wo er selber Freude verspürt und auch anderen Menschen Freude machen kann, ist ja auch eine schöpferische Tätigkeit. Oder eben auch schöpferische Tätigkeit ist für mich jemand, der was so schön Häuser oder Zimmer einrichten kann. So viele Frauen haben so eine Begabung, einen Raum so schön zu gestalten. Es gibt zwar Männer, aber ich kenne wenige, die das so drauf haben, dass sie einen Raum so gestalten, dass er wohnlich wird, dass man sich wohlfühlt oder dass er eine eigene Note bekommt. Das ist für mich auch so schöpferischer Wert.
Ja, also du sprichst da ganz Wichtiges an. Und als Alltagswert gilt mittlerweile für Frauen, Männer und auch Jugendliche, das ist auch dafür zu sorgen, dass zu Hause, dass man miteinander die Putzarbeiten bewältigt. Und auch in dem liegt Sinn. Auch wenn man es, manchmal ist Badezimmerputzen eine öde Geschichte, aber manchmal tue ich das richtig gerne.
Wenn es dann glänzt, ist super.
Und dann, eben, und dann, das ist die Freude, dann sind wir wieder beim Rückblick. Also zurück, dann war das sinnvoll, dass ich es getan habe. Aber nicht, weil jeden Samstag ist es dran. Das wird dann teilweise, man braucht auch den Mut zur Lücke. Also dass ich nicht nur mehr getaktet bin, sondern wenn jetzt eben das Wetter wunderschön ist, dann ist vielleicht die Genussfähigkeit in der Natur und Bewegung in der Natur wichtiger als wie jetzt das geputzte Badezimmer, dann kann das noch vielleicht 2 Tage warten. Klar. Also diese Kreativität und die Flexibilität, die ja in vielen Berufen so verlangt wird von Menschen, die viele ja sehr an die Grenze ihrer Möglichkeiten bringt, ist mir sehr bewusst. Aber das wäre so was wirklich, wo man wieder lernt, sich zu freuen an der eigenen Arbeit. Ich bin ja handwerklich absolut budget. Aber wenn es mir gelingt, wieder mal einen Text zu schreiben oder eine Seite zu schreiben, so die Monatsgedanken, die freuen mich dann selber und da wird es dann auch nicht wichtig, ob das jemand anderen freut, weil man stellt es auf die Homepage oder du stellst dann den Podcast wieder zur Verfügung. Wir haben ja wenig Rückmeldungen, also ob es jetzt Menschen freut oder nicht. Eigentlich tun wir das für uns. Und in dem, dass wir uns sehen können, das genügt uns manchmal auch. Und darin liegt der Sinn, dass es eben nicht nur an einen Zweck gebunden ist, an das sogenannte Ergebnis.
Ja, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, ja. Was macht Sinn? Ja, das ist immer so eine Frage. Im Letzten ist es so, dass wir innerlich das Gefühl haben sollten, dass es einen Wert gehabt hat für uns und dann macht sozusagen Sinn.
Ja, dann kann man so sagen, aber sonst den Sinn kann ich nicht herstellen. Also genau. Franka sagt ja, ich kann jetzt nicht manipulieren, was das jetzt sinnvoll ist. Mhm. Und diese Leistungs- und Genussfähigkeit des Menschen hat ja schon Sigmund Freud, dass er es was Wesentliches erkannt. Und Frankl hat ja dann mit ihm auch viel Kontakt gehabt, Briefkontakt und auch persönlich. Und er hat dann gesagt, aber es wird nicht ausreichen, um das Leben zu bewältigen. Und da hat er eben eine dritte Wertekategorie eingeführt und da sagt er, das sind die sogenannten Einstellungswerte. Wir brauchen eine Fähigkeit an Frustrationstoleranz, könnte man heute sagen, und die brauchen wir fast alltäglich. Und wir brauchen eine bestimmte Art von Fähigkeit, mit Schwierigkeiten, Missgeschicken oder auch leidvollen Ereignissen in unserem Leben umzugehen oder denen standzuhalten. Und die Einstellungswerte sind aber bitte jetzt nicht nur im Sinne, nur wenn was Leidvolles passiert, brauche ich Einstellung. Nein, für mich geht die Einstellung dieses frankischen Gedankens viel, viel alltäglicher. Ich brauche bereits in der Früh meine Einstellung für den Tag. Freue ich mich heute, jemanden zu sehen, so wie ich bin jetzt heute nach Linz gefahren, um mich mit dir zu treffen. Ja, darauf habe ich mich im Zug schon gefreut oder schon beim Aufstehen ziemlich in der Früh gefreut. Also wen sehe ich, wen begegne ich? Und das viel konkreter zu machen und wieder diese Einstellung in einer Form zum Klingen zu bringen, dass man nicht nur meint, nur wenn ich mich wohlfühle oder wenn ich auf etwas Lust habe, sei das sinnvoll. Mhm. Das finde ich, das ist ein Stück weit Nachdenkarbeit, aber eine wesentliche Nachdenkarbeit, weil sonst verwechseln manche Menschen Sinn mit Glück. Mhm. Und es gibt ganz oft sinnvolle Momente, die mit Glück oder einem Glücksmoment wenig zu tun haben. Trotzdem ist es sehr sinnvoll.
Mhm. Wir haben ja schon im Vorfeld gesprochen und ich denke, jede Mama weiß, dass es nicht immer beglückend ist, für die Kinder sorgen zu müssen, aber es ist notwendig. Ja? Es macht Sinn, die Kinder zu versorgen und zu schauen, dass sie das haben, was sie brauchen. Wenn sie hungrig sind, dann muss ich was zum Essen machen. Auch wenn es mich jetzt gerade nicht glücklich macht, das tun zu müssen. Und das ist eben genau der Punkt. Wie würdest du das definieren? Wie kann ich unterscheiden, was ist notwendig, also notwendend, und was ist eine Überforderung vielleicht auch? Da, wo Menschen vielleicht meinen, sie müssen sich was zumuten, was eigentlich gar nicht dran ist.
Also ich nehme jetzt wirklich ein Alltagsbeispiel. Und zwar Essen kochen und jetzt für das Wohl der eigenen Kinder zu sorgen. Oder ich koche einmal die Woche immer für meine Enkelkinder und für die Familie. Ich tue das einfach auch gerne. Und wie es jetzt einfach einmal dran war, meine Schwiegertochter erkrankt ist, habe ich auch eine ganze Woche jeden Tag gekocht. Da kann ich nicht fragen, ob mich das überfordert oder nicht. Da habe ich einfach die Kraft, aber ich lasse was anderes beiseite. Also ich habe in der Woche sonst wirklich gar nichts getan. Also einkaufen, kochen und dann manchmal im Lieblingsessen kochen und so weiter. Und bis dann die Küche aufgeräumt ist, dann war ich einfach auch müde und habe dann nicht mehr viel getan, außer spazieren gegangen. Also das wäre, ich kann dann auch was anderes, was nicht so wichtig ist, wegstellen. Also diese Unterscheidung, was ist heute wesentlich oder wo bleibt was auf der Strecke, wenn ich jetzt nicht koche. Mhm. Und das andere wäre, dass man glaubt, man müsse, weil es gesund ist, das wäre jetzt, man kann die Gesundheit auch verzwecken und das ist wenig sinnvoll. Es gibt viele Dinge, die sind sinnvoll, aber zwecklos. Und wenn jetzt jemand mit auf die Überforderung zurückzukommen von sich verlangt, aber jetzt bin ich dem Plan der 10.000 Schritte heute nicht nachgekommen und ich müsste das jetzt aber noch gehen. Das empfinde ich als Überforderung, weil es hat sein können, dass der Tag schon so voll war und dass das, was jetzt noch bleibt, ist einfach einen Film zu schauen oder sich hinzusetzen und einfach gar nichts zu tun, Musik zu hören und einfach mal zu sagen, jetzt lasse ich alle 5 Grad sein. Diesen Mut wieder zu haben, da zu erkennen, jetzt ist genug. Und je mehr der Plan einer Bewegungsart im Vordergrund steht, ohne dass ich auf meinen Körper Rücksicht nehme, das kann dann oft blöd ausgehen und dann reißen manchmal die Bänder. Also viele Bänderrisse, glaube ich, das sind ein Zeichen, dass besser es reißt ein Kreuzband als das Band der Seele.
Genau. Wenn wir nochmal kurz zurückkommen zu den Einstellungswerten, du hast das schon angesprochen, es ist nicht nur im Leid wichtig, darüber nachzudenken, aber es ist eben ganz konkret so, dass halt gerade die Einstellungswerte in schweren Momenten gefordert sind. Also du hast zwar auch andere Beispiele genannt, aber gerade in schweren Momenten braucht es eben dieses, ich überlege mir, was will ich aus dieser Situation machen? Ich will nicht passiv hineingehen in diese Situation, sondern will es aktiv gestalten. Die Möglichkeiten, die ich noch habe in einer Situation, in einer leidvollen oder in einer schwierigen Situation.
Da kann ich mir jetzt nochmal vorstellen, manchmal ist ein aktives Gestalten in schweren Situationen nicht möglich. Mhm. Also das und das bitte wirklich zu bedenken, manchmal bleibt mir als Einziges die Passivität. Zum Beispiel, dass man sich eben ins Bett legt, weil mehr nicht mehr möglich ist. Mhm. Aufstehen geht nicht mehr. Und da nicht unserem Zeitgeist der Moderne folgen, Hauptsache du bist aktiv. Nein, manchmal ist es, Frankl hat unterschieden zwischen einer guten und schlechten Aktivität. Also die schlechte Aktivität wäre diese Überforderung. Und gestalten kann dann manchmal einfach heißen, einen Anruf zu tätigen bei einer Freundin oder in der Familie und zu sagen, liebe Leute, ich brauche euch und ich brauche konkret das. Mhm. Und das Gestalten, von dem du sprichst, da halte ich sehr viel davon, dass ich fähig bin, mir Hilfe zu holen. Mhm. Und dass man nicht schon im Vorhinein sagt, ja, mir hilft ja eh niemand. Sondern dass ich den Mut habe, vielleicht muss man manchmal drei Leute anrufen, weil zwei keine Zeit haben oder es ist ein vierter, aber das heißt für mich gestalten. Und trotzdem möchte ich nicht nur beim Schweren bleiben, sondern es laufen so viele Menschen herum, die schlechte Laune haben. Also wir müssen dieser schlechten Laune nicht ständig den Raum geben, sondern man kann da mal fragen, und wie lange willst du nur schlecht gelaunt sein? Hat dir der Kaffee heute nicht geschmeckt? Oder warum bist du heute schon wieder sauer? Mhm. Also da den Menschen manchmal auch ansprechen auf diese schlechte Laune, die so viel an der Stimmung zerstört, wo so ein ständig, wie so eine schwebende Wolke, wo man nie weiß, wann geht jetzt das Gewitter los. Also die schlechte Laune rechtzeitig anzusprechen, das finde ich ganz was Wichtiges. Mhm. Geht nicht bei allen, ich weiß das.
Wäre aber sinnvoll.
Das ist sehr sinnvoll.
Ja. Ich denke mal, dass das generell so eine Sache ist. Umso öfter wir den Mut haben, etwas anzusprechen, was irgendwie so im Raum steht, aber nie ausgesprochen wird, umso schneller kann sich der Himmel wieder aufklaren und kann wieder Licht in die Situation kommen, für alle Beteiligten, nicht nur für einen selbst.
Du hast vorher, wenn wir mit dem Auto dahergefahren sind, hast du gesagt, viel zu viele bleiben in dem faulen Frieden hängen. Mhm. Ja? Mhm. Und das, glaube ich, nur damit niemand was sagt. Das geht nicht. Also der Dag Hammarskjöld, der ehemalige UNO-Generalsekretär, hat gesagt, behalte niemals um des lieben Friedens willen deine Überzeugungen für dich. Und mit den Überzeugungen hat er sicher auch gemeint, das Wertvolle, was mir am Herzen liegt. Also, oder auch mal, wenn ich selber nicht fähig bin zu sagen, was ich brauche, dann nicht in der schlechten Laune den anderen so vorwurfsvoll begegnen, ihr müsstet doch wissen, was ich brauche. Es kann niemand Gedanken lesen. Und ich halte überhaupt nichts davon, dass mir jemand meine Wünsche von den Lippen ablöst. Der weiß, kennt mich doch nicht so gut, dass er das sagen kann. Also den Mut zu haben, zu benennen, was ich brauche und auch zu sagen, was ich nicht möchte. Also das finde ich auch, das hat sehr, sehr viel mit Sinn zu tun.
Das ist sinnstiftend.
Sinnstiftend, ja.
Wie würdest du jetzt das Thema abrunden? Wir haben jetzt sehr viel definiert.
Ja, am besten sich einmal vielleicht hinsetzen und sich selber einen Brief schreiben, was ich dir noch wünschen würde. Mhm. Also so nicht, was du schon geleistet hast oder so, sondern wenn du jetzt auf die nächsten 3 Jahre schaust und du schreibst den Brief 2026, aus der Sicht von 2026, was wünschst du dir, dass du bis in der Zeit Sinnvolles für dich getan hast? Vielleicht gibt es da was. Mhm. Und ich selber habe einmal in einer sehr, sehr schwierige Zeit, also ich lag im Krankenhaus und es war nicht so sicher, wie die Geschichte ausgeht mit meiner Wirbelsäule und habe mir dann Dinge gewünscht, auf die ich mich freuen kann. Mhm. Und das war damals dann einen Ausflug an die Rax zu machen, in die Bergwelt, in der Viktor Frankl so gerne war, und ein Konzert in Berlin mit Reinhard May zu erleben. Und da haben wir dann beides einige Jahre später erfüllt. Also auch sich sehr wohl Träume zulassen im Leben. Träume, ganz bewusst etwas zu träumen, Visionen zu haben, das finde ich auch was sehr Sinnvolles, dass man nicht in der Monotonie des Alltags hängen bleibt.
Das heißt, wie wir schon vorher gesagt haben, sinnstiftende Dinge zu suchen, die mir selbst auch als wertvoll erscheinen.
Und Freude machen.
Und Freude machen. Und dafür wünschen wir viel Mut. Wir wünschen oft Mut, aber das braucht man eben, immer, um ein glückliches, sinnvolles Leben zu führen. Danke, liebe Inge, für
Danke,
diese
Josef.
Zeit und für unser gemeinsames Nachdenken.
Alles
Danke.
Gute.
Sinnimpulse. Der Podcast für mehr Freude und Sinn in deinem Leben.